NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der regionale Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Thorsten Ahles. Guten Tag. Im Januar hatte ein gewaltsamer Todesfall in Uelzen für Aufsehen gesorgt. Am Herzogenplatz waren zwei Männer in Streit geraten. Am Ende war einer der beiden, ein 30 Jahre alter Algerier, tot. Er war von seinem 26-jährigen Kontrahenten mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen worden und starb kurz darauf im Krankenhaus. Bei dem Opfer handelte es sich um einen Fußballspieler, der in zwei Vereinen im Landkreis Uelzen aktiv war. Die Vereine hatten in den sozialen Medien bestürzt auf den Tod des Mitspielers reagiert. Der Prozess zu dem Fall lief am Landgericht Lüneburg und ist heute zu Ende gegangen. Das Urteil für den 26-Jährigen lautet 10 Jahre Haft wegen Totschlags. Kerstin Geisel, wie begründen die Richter das Urteil?
Ja, das Gericht hat dem Angeklagten zur Last gelegt, dass er in Uelzen immer wieder in Auseinandersetzungen verwickelt war. In so einem Streit soll er auch schon zuvor mal mit einem Messer gedroht haben. Er selbst hatte im Prozess angegeben, er habe sich damit verteidigen wollen. Das Gericht geht aber davon aus, dass der Mann sich ganz bewusst in solche Situationen begeben hat, so auch am Tattag, dem 11. Januar. Da soll der Angeklagte den Streit gezielt provoziert haben. Er habe sich überlegen fühlen wollen. Mit seinem Urteilsspruch ist das Landgericht Lüneburg der Forderung der Staatsanwaltschaft gefolgt.
Aber nun war die Staatsanwaltschaft ja ursprünglich in ihrer Anklage davon ausgegangen, dass der 26-Jährige mit der Tat einen Mord begangen hat. Warum hat das Gericht das anders gesehen und ihn wegen Totschlags verurteilt?
Es hatte ja im Prozess zunächst ein rassistisches Motiv im Raum gestanden. Das Opfer war ja Algerier. Und es hatte wohl auch zuvor schon Situationen gegeben, in denen der Angeklagte Bürger mit ausländischen Wurzeln beleidigt hatte. Rassismus wäre ein niedriger Beweggrund und damit ein Mordmerkmal. Die Nebenklage, die Familie des Opfers vertritt, hatte das auch so gesehen und eine Verurteilung wegen Mordes gefordert. Die Richter wiederum wollten zwar ein rassistisches Motiv nicht ausschließen, sahen das jedoch nicht als entscheidenden Faktor bei der Tat an. Es hätte auch jemanden ohne ausländischen Hintergrund treffen können, so der vorsitzende Richter. Im Prozess hatte ein Gutachter ausgesagt, dass der Angeklagte wohl im Affekt mit dem Messer zugestochen habe. Das Urteil wegen Totschlags ist noch nicht rechtskräftig. Verteidigung und Nebenklage haben noch nicht über eine mögliche Revision entschieden.
Soweit Informationen von Kerstin Geisel. Der Hamburger Unternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne ist tot. Er ist in der vergangenen Nacht im Alter von 89 Jahren gestorben. Das hat der Logistikkonzern Kühne und Nagel mit Sitz in der Schweiz heute bestätigt. Kühne hatte aus dem Familienunternehmen einen Weltkonzern gemacht und gehörte zu den reichsten Deutschen.
Hart arbeiten und Chancen nutzen. Das war so etwas wie das Lebensmotto von Klaus-Michael Kühne. Kühnes Karriere scheint von Anfang an vorgezeichnet. Kaufmannslehre mit 26 Jahren Einstieg als Teilhaber in das väterliche Unternehmen Kühne und Nagel. Der Firmenchef beteiligt sich außerdem an zahlreichen anderen Logistikunternehmen. Bei der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd ist er einer der wichtigsten Anteilseigner, hält viele Aktien beim Lufthansa-Konzern, betreibt aber auch Luxushotels und engagiert sich als Stifter, beispielsweise beim Bau der Hamburger Elbphilharmonie. Und er spendiert der Stadt Hamburg eine eigene Oper im Hafen. Den kriselnden Fußball-Bundesligisten HSV hält Kühne jahrelang mit Millionenspritzen über Wasser, nicht ohne den Versuch, auch sportlich Einfluss zu nehmen. Der Multimilliardär Kühne gehört seit Jahren zu den reichsten Deutschen. Die Ehe mit seiner Frau Christine bleibt ohne Kinder. Nicht zuletzt deshalb hat Kühne schon zu Lebzeiten sein Vermögen in eine nach ihm benannte Stiftung eingebracht.
Dietrich Lehmann war das mit einem Nachruf auf Klaus-Michael Kühne. Das war ein Tag, den Sie rund um den Lüneburger SK definitiv niemals vergessen werden. Zwar reichte es für den Fünftligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist Werder Bremen nicht zur Sensation. Bei der 0:3-Niederlage am Samstag im Hamburger Millerntor-Stadion verkaufte sich der krasse Außenseiter aber mehr als ordentlich. Und das wurde angemessen gefeiert und gewürdigt.
Es liefen die letzten beiden Minuten der Nachspielzeit. Da standen tausende Lüneburger Fans auf der Haupttribüne auf und applaudierten ihrer Mannschaft. Dass es am Ende nur ein 0:3 wurde, fühlte sich fast an wie ein Sieg.
Ich bin wirklich stolz auf jeden Einzelnen vom LSK und die haben das überragend gemacht.
Sie haben sich super gut geschlagen. Also muss man echt sagen, bei diesem Unterschied hat der LSK alles gegeben. Und es ist ein richtig gutes Ergebnis und auf jeden Fall Sieger der Herzen.
Absoluter Fester, kann man mitnehmen, kann man drauf aufbauen für die Saison.
Und auch vom gegnerischen Trainer Daniel Thun gab es hinterher ein Sonderlob.
Das ist das Spiel des Jahres für die Mannschaft gewesen, als sie sich für den DFB-Pokal qualifiziert hat. Dann gegen uns, das Spiel hier am Millerntor. Also ich glaube, da gab es ein paar Beschleuniger für die Jungs, auch so intensiv gegen uns zu arbeiten. Und deswegen haben sie vielleicht auch nicht mehr als 3 Tore verdient, gegen sich zu bekommen.
Lüneburg machte das, was ein Außenseiter machen muss, leidenschaftlich verteidigen. Da hatte Trainer Tarek Gibber während des Spiels wenig zu tun, wenn auch wegen der Atmosphäre teilweise unfreiwillig.
Ja, wir waren natürlich nicht zu verstehen. Ich konnte gar nicht aufs Spiel eingreifen. Aber war auch gar nicht schlimm. Ich konnte es einfach genießen. Ich konnte mich zurücklehnen, weil die Jungs es einfach genial gemacht haben.
Und so gab es hinterher trotz der Niederlage nur strahlende Gesichter. Wobei Torwart Arne Exner aber auch gleich schon wieder nach vorne blickte.
Das Wichtige ist jetzt, dass wir das aus dem Spiel mitnehmen und auch in die Liga transportieren können. Weil wir da haben wir was gut zu machen. Sind wir die ersten beiden Spieltage nicht so gut gestartet. Und da erhoffen uns natürlich dann auch mehr.
Vorher aber wurde dieser unvergessliche Tag am Hamburger Millerntor natürlich noch gefeiert. Trainer Tarek Gibber ließ der Mannschaft freien Partylauf.
Also die Jungs haben da den Matchplan übernommen, da sind sie aber auch Champions League reif.
Auf dem Kiez gab es jedenfalls bis in die frühen Morgenstunden das eine oder andere Kaltgetränk. Zeit zur Regeneration blieb anschließend jedenfalls genug. Erst morgen ist wieder Training angesagt. Albrecht Breitschuh war das mit einem Rückblick auf den DFB-Pokaltag des Lüneburger SK. Normalerweise steht die Stadt Hitzacker immer einmal im Jahr so richtig im Fokus, wenn die sommerlichen Musiktage stattfinden, das älteste bundesdeutsche Festival für Kammermusik. Kommende Woche aber bekommt die Stadt im Landkreis Lüchow-Dannenberg auch ohne Musik hohen Besuch. Am 6. September werden der niederländische König Willem-Alexander, seine Mutter Prinzessin Beatrix und sein Bruder Prinz Konstantin an der Elbe erwartet. Katrin Schwier, was ist denn der Anlass dafür?
Der 100. Geburtstag von Prinz Klaus von Amtsberg, das ist der verstorbene Ehemann von Prinzessin Beatrix, der wurde ja 1926 in Hitzacker geboren. Die königliche Delegation will sich bei ihrem Besuch auch über die Oranje-Route informieren. Das ist eine rund 2300 Kilometer lange Wanderroute, die verbindet deutsche Städte und Gemeinden mit historischen Verbindungen zum niederländischen Königshaus miteinander. Anschließend wird König Willem Alexander die Königslinde offiziell neu pflanzen. Der Baum war ursprünglich 2013 anlässlich seiner Amtseinführung von der Stadt Hitzacker gepflanzt worden. Außerdem stehen ein Besuch am Denkmal für Prinz Klaus und ein Spaziergang entlang der Prinz-Klaus-Promenade auf dem Programm.
Soweit Katrin Schwier. Nach einer mutmaßlichen gefährlichen Körperverletzung am Bahnhof in Stade sucht die Bundespolizei jetzt nach möglichen Zeugen. Am 13. Juli war kurz nach Mitternacht ein 30-jähriger Mann am Bahnsteig 1 liegend gefunden worden. Durch seine Kopfverletzungen war er offenbar desorientiert und konnte sich weder an Tathergang noch Täter erinnern. Mittlerweile ausgewertete Videoaufzeichnungen zeigen, wie eine Gruppe von 3 bis 4 Personen das Opfer möglicherweise attackiert und anschließend in eine unbekannte Richtung flüchtet. Und das war heute der Überblick aus dem Studio Lüneburg. Am Mikrofon war Thorsten Ahles.